Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast.
Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje
und Stefan.
Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung.
Los geht's.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute wieder über unser aller Lieblingsthema und wir haben dazu einen ganz, ganz tollen Gast mit uns hier. Herzlich willkommen, Anna, und natürlich hallo, Stefan.
Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
Hallo. Genau, unser Lieblingsthema, Human Design. Denn Anna ist große Human Design-Expertin, ist schon 4 Jahre im Experiment oder 5?
Seit fast fünf Jahren,
genau. Wohnt zurzeit im wunderschönen Magdeburg, was ich ja auch kenne durch viele Weiterbildung und Fortbildung und so. Und ist, finde ich, also es gibt ja inzwischen eine nicht ganz kleine Human Design Community oder Menschen, die da irgendwie was rausbringen mit Human Design. Aber ich finde, Anna ist sehr auffällig unter den Menschen und zwar positiv auffällig, weil sie einfach aus meiner Sicht Human Design A lebt und B die Menschen mitnimmt in dieses Experiment. Und ich würde dich bitten, liebe Anna, vielleicht magst du noch mal so 2, 3 Worte über dich sagen. Und vor allen Dingen auch, würde mich persönlich interessieren, wie bist du überhaupt zum Human Design gekommen?
Ich bin Anna, ich bin 31 Jahre und ich bin in Russland geboren. Ich habe Migrationshintergrund. Ich glaube, das ist in der Hinsicht wichtig zu sagen, dass ich schon ganz nach meinem Design ganz, ganz viele Lebenserfahrungen gesammelt habe in meinen ersten 30 Jahren. Die unter anderem dieses doch traumatische Erlebnis, wenn man das aus der psychologischen Sicht betrachtet. Ich war 11 und so ein Umzug in ein fremdes Land ist halt schon ein Erlebnis, das einen prägt. So. Inklusive alles, was damit reinfällt, dieses neu zurechtfinden, dass die Eltern selbst ja auch als Erwachsene sich unsicher fühlen. Sprich, da ist man schon einer sehr, sehr starken Konditionierung per se ausgesetzt. Ja, unabhängig, welches Profil oder welcher Typ man vom Design ist, das ist halt eine krasse Lebenserfahrung. Und meine Mama ist zum Beispiel ebenfalls Projektorin und so wie ich auch. Und wir sind da quasi 2 Projektorhasen, die halt zusehen müssen, wo sie bleiben in dieser krassen, starken Manifesto-Generator-Welt. Und daher, ich hatte tatsächlich ein ziemlich spannendes Leben mit sehr vielen Beziehungsabbrüchen, Enttäuschungen, alles quasi, was so mein Design so beschreibt, für die Kenner vielleicht Profil 6-3. Und das ist vom 30. Lebensjahr. Man ist froh, wenn die 30 Jahre erstmal vorüber sind und man ist froh, dass man noch lebt, sagt man auch so schön. Und ja, ich habe so ziemlich alles mitgenommen an Enttäuschungen, Trauer, schlimme Freundschaften, Gewalt in der Beziehung, alles Mögliche. Und so, wie wahrscheinlich alle zur Persönlichkeitsentwicklung kommen, bin ich auch erst über Astrologie, Psychologie, Numerologie, Persönlichkeitscoaching bin ich dann irgendwann zu Human Design gekommen. Zu solchen Fragen kommt man ja nicht dadurch, dass es einem blendend geht, sondern weil man ganz, ganz viele Fragen an sich selbst hat und man glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, wie Papa und Mama und die Gesellschaft es einem erzählt haben. Und dann setzt man das um und stellt fest, irgendwie funktioniert nichts davon und man ist nicht glücklich. Oder es funktioniert vielleicht sogar alles und man ist aber trotzdem nicht glücklich. Und das war so meine Frage, spätestens nach meiner Scheidung damals mit süßen 24 Jahren. Habe ich dann mich gefragt, gefühlt habe ich alles, ich bin jetzt raus aus dieser unschönen Beziehung, alles ist cool, ich habe angefangen zu studieren, tolle Freunde, alles top, warum geht es mir so schlecht? Und dann nach und nach irgendwann, so wo wirklich dann der Tiefpunkt angefangen hat, so der Anfang vom Ende meines damaligen Daseins war, als ich 26 war und für ein halbes Jahr nach Bali gegangen bin, zum Studieren tatsächlich von der Uni aus. Und das war, wie gesagt, der Anfang vom Ende. Da habe ich auch Human Design kennengelernt. Und damals dachte ich mir so, ja, ich weiß doch eh schon alles. Und ja, ich weiß doch, was ich hier mache. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich in allem Recht habe. Und dann hat mir das Leben gezeigt, dass es nicht wahr ist. Und mit Human Design habe ich das umso besser festgestellt und heute, 5 Jahre später quasi, nachdem ich das kennengelernt habe, stelle ich immer mehr fest, ich weiß ja nicht mal selbst, wie ich ticke, wie kann ich denn die Welt bewerten und oder Menschen erklären, wie sie zu sein haben. Ja, wenn ich nicht mal selbst weiß, wie, was ich heute zum Abendessen haben werde. Insofern kann ich mich quasi nur dieses Wissens bedienen, dass ich weiß, wie dieses System funktioniert. Aber ich bin selbst in meinem Experiment immer noch erst auf der Entdeckungsreise seit diesen mini 4 oder 5 Jahren. Und je mehr ich darüber lerne und über mich selbst, umso mehr stelle ich fest, dass ich nichts weiß und dass es noch so viel zu entdecken gibt. Und habe ich die Frage beantwortet?
Jetzt möchte natürlich jeder wissen, wo kann ich studieren, damit ich in Bali ein Auslandssilvester machen kann oder ein Praktikum. Du hast in Magdeburg studiert, oder?
Genau. Bei uns in wunderschönem, sonnigen, paradiesischen Magdeburg. Ich liebe diese Stadt vom Herzen. An der Otto-von-Guericke-Universität gibt es einen Studiengang namens Cultural Engineering. Und das wurde tatsächlich auch von unseren Professoren, die bei uns an der Uni tätig waren, von unseren Professoren an der Universität erfunden und zusammengestellt. Und tatsächlich ist das ein Studiengang, das es so nirgendwo gibt. Und das beinhaltete unter anderem Kulturwissenschaften, sprich wir waren in der humanwissenschaftlichen Fakultät zu Hause, aber wir hatten auch Logistik, ganz normal wie die Ingenieure, Logistiker bei uns, IT, mehrere Module, mindestens 2 Jahre, also 4 Semester dann quasi, Wirtschaft, Stadtplanung, Wissensmanagement, wir sind quasi so voll die Welt von allen Seiten Betrachter gewesen, haben dann auch dementsprechend die Prüfungen geschrieben und insofern haben wir ein wundervolles Blick auf unterschiedliche Disziplinen bekommen. Und dazu hat auch ein Auslandssemester gehört und das durfte man sich frei aussuchen. Also sich auch dann drum kümmern, natürlich, habe ich dann auch alles gemacht und die Möglichkeit war da und es gibt auch Organisationen, die einen wundervoll dabei unterstützen und Auslands-BAföG, falls uns jetzt oder dann später Studenten zuschauen werden, Auslands-BAföG ist eine tolle Geschichte, die auch sehr oft unabhängig vom Einkommen der Eltern unterstützen. Insofern hat es mir das auch möglich gemacht, unser wunderschönes Land, was alle so oft, über das so viele Menschen so oft schimpfen, viele deutsche Menschen wissen nicht, was sie hier haben. Und ich komme aus einem Land, was jetzt überall in den Medien zu sehen ist, wo man das eben nicht hat. Und das ist zum Beispiel auch, das stelle ich auch jeden Tag fest, diese auch wundervolle Geschichte mit dem Experiment und der Entfaltung. Ich weiß nicht, inwiefern das in anderen Ländern tatsächlich einem möglich ist, wo wir doch schon alle Voraussetzungen gefühlt für unsere freie Entwicklung dafür haben. Und dafür sollte man auch dankbar sein.
Ist denn in Bali Human Design bekannt sehr? Also ich habe schon mal von jemandem gehört, in Bali auch darauf gestoßen ist. Deswegen dachte ich jetzt so hoch, der zweite Mensch, den ich jetzt erlebe, der in Bali auf Human Design gekommen ist.
Tatsächlich ist ja Bali für seine besondere Spiritualität bekannt. Mhm. Und ich habe dort mein erstes Gruppencoaching angefangen. Das war auch so eine Nacht- und Nebel-Aktion. So richtig gefühlt so, ja, ich muss das machen. Und da war das ein kleiner Teil davon. Da hat man uns das nur quasi so nebenbei vorgestellt, so von wegen, falls Interesse, dann bitte sich an den und den wenden, was ich dann auch gemacht habe. Aber ansonsten, es ist halt im russischsprachigen Bereich schon sehr, sehr besser bekannt. Da ist es quasi schon seit Jahren präsent und da gibt es unheimlich tolle Experten, wo ich mich nicht mal ansatzweise daneben stellen würde und auch da sauge ich das Wissen auf, wie ein Schwamm, es ist beeindruckend. Das bedeutet, wenn ich jetzt, also ich weiß, dass ich im deutschsprachigen Raum schon so eine überm durchschnittlichen Niveau bin, was mein Wissen betrifft. Und dann denke ich mir, boah, ihr habt keine Ahnung, wie es in anderen Ländern aussieht. Und das sind beeindruckende Menschen, beeindruckende Experten, auch alles Menschen mit höchsten Abschlüssen. Also Intelligenz ohne Ende. Und ich als mentaler Projektor, oh mein Gott, das ist so schön. Und Bali in der Hinsicht, ja, das war quasi eine Lady, die unter anderem das auch dann gemacht hat und angeboten hat und genau.
Und dann hast du das, also das ist ja meistens so, man stößt auf sowas, weil bei dir höre ich das jetzt auch so raus. Du hast dann eben entschieden, okay, den Weg muss ich weitergehen, da muss ich mehr lernen. Aber es war wahrscheinlich von Anfang an nicht der Gedanke, das wird mein Hauptjob oder das wird das große Ding in meinem Leben.
Niemals.
Wie ist es dazu dann gekommen bei dir?
Ja, jetzt auch rückblickend betrachtet. Ich habe ja, wie gesagt, schon sehr viel für meine Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich habe ja unter anderem diese Kulturwissenschaften studiert, sprich ich weiß, warum wir so leben, wie wir leben, so. Aber zu dem Zeitpunkt, wie man so schön sagt, über die sechste Linie, man darf die sechste Linie nicht ernst nehmen, bevor sie 30 geworden ist. Und ganz ehrlich, ich kann mir immer noch die Hände über den Kopf schlagen, wie ich auf manche Sachen und Überzeugungen gekommen bin. Und dass ich auch noch so felsenfest davon überzeugt war. Und damals, als ich das noch kennengelernt habe, ich kann mich auch noch super an meine Gedanken erinnern. So, ja, voll schön, voll spannend, ich bin neugierig und das interessiert mich total. Aber ich war trotzdem damals, es fällt mir auch so schwer, das zu beschreiben, ich war wirklich ein komplett anderer Mensch. Nicht, weil ich, dass ich böse oder doof oder schlimm war, aber ich hatte gefühlt so krasse Scheuklappen drauf und habe quasi versucht, auch dieses System in mein Leben zu integrieren. So, ich weiß schon und das hilft mir nur ein bisschen. Und dann, da war ich ja quasi 26, 27 schon fast geworden. Und dann die nächsten 3, 4 Jahre, die waren, also das war das Anfang vom Ende. Und das erste Kennenlernen von Human Design hat mir erstmal noch nichts gebracht. Ich habe das zwar dann immer so gemacht und gelesen und so, aber ich war also wirklich hier, da ist echt nicht viel passiert. Und dann ist es immer schlimmer geworden mit meiner Gesundheit. Ich hatte zum Beispiel eine Essstörung, auch was meine Selbstwahrnehmung betraf, was meine Beziehungen betraf zu Menschen und auch zu einem ganz besonderen Menschen, zu meinem damals schon Ex-Freund und wie krass ich dann in dieser Nachtrennungsprozess, wie krass wir da drin hingen, 4 Jahre lang nochmal nach der Trennung und wo ich mir gedacht habe, ich mach doch schon alles, warum funktioniert's immer noch nicht? Und da muss man scheinbar irgendwann im Leben tatsächlich an diese krassen Punkte kommen. Und das ist unter anderem die Rückkehr des Saturns, die so mit 29, 30 Jahren einereilt. Und dieser Prozess ist dann ja besonders schmerzhaft, wenn man sein Design nicht gelebt hat und stark konditioniert war. Weil man weiß ja eh schon, wie man zu leben hat. Und dann kommt das Universum und sagt, ach so, ne denn, los. Und dann hatte ich tatsächlich eine sehr, sehr besondere und schmerzhafte Erfahrung, als ich dann nach meinem Studium angestellt worden bin, angestellt war und habe im Marketingbereich für eine sehr große Sehenswürdigkeit bei uns in Magdeburg gearbeitet. Ich möchte, Stefan wird wahrscheinlich wissen, worum es geht, bitte nicht sagen. Ich möchte jetzt nicht über Menschen schlecht reden, die meine Vorgesetzten waren. Und das waren anstrengende Menschen, das waren sehr, sehr reiche Menschen aus der Schweiz. Und sehr, sehr patriarchalisch geprägte alte Männer. Und ich mit meinem Öko-Links-Kulturwissenschaften-Studium, wir sind hier alle sehr Berlin geprägt, so alles, was so Freiheit, Links, Öko betrifft und so, da war ich natürlich komplett daneben vorbei. So, und ich durfte nicht machen, was ich will. Und ich dachte, aber ich darf das. Und das war eine krasse Psychogeschichte, eine krasse Terrorgeschichte, wo ich wirklich, da sind zum Beispiel Sätze gefallen wie, ja, wenn wir ihre wenn ich meine Meinung geäußert habe, ja, wenn wir ihre Vorlesungen hören wollen, dann wenden wir uns schon an sie. Also richtig, oder warum heulen sie? Ich habe dann irgendwann angefangen zu weinen und so, aber das dauert auch bei mir sehr lange. Und ich habe irgendwann geweint, still und leise am Telefon. Ja, was heulen sie denn schon wieder? Und dann bin ich geplatzt mit, ich heule nicht, als erstes, ich weine. Und dann habe ich schon den Rest vergessen, weil ich so Angst hatte, dass ich das meinem Chef gesagt habe. Ja, und das war halt, das war ein kleiner Auszug von den 1,5 Jahren, die tatsächlich so in diesem Prozess stattgefunden haben. Ich habe Sport gemacht wie eine Bekloppte. Ich habe auch ganz viel Wein getrunken, um von diesem Stresspegel runterzukommen. Also nicht, um mich zu vergessen, sondern tatsächlich, um einfach runterzukommen. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, wo ich wirklich dann von Tag zu Tag, es war immer, immer das Gleiche, wo ich doch schon dachte, jetzt Studium fertig, ich bin jetzt schlau, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich weiß, wie man das Leben lebt. Und in Wirklichkeit war ich voll das konditionierte, infantile Kind, was ein fremdes Leben gelebt hat. Und diese heftige, krasse Erfahrung, die mich sehr viele Nerven gekostet hat, hat mich letztendlich zu einem echten Experiment gebracht. Das bedeutet, vielleicht ist es sogar fast schon gelogen, dass ich sage, dass ich seit 5 Jahren im Experiment bin, weil so richtig ehrlich, wenn ich mit mir selbst ehrlich bin, hat es erst vor 2 Jahren begonnen. Und davor habe ich so getan, als ob. Gehört auch zum Experiment dazu, habe ich ja dann auch quasi gelernt. Aber so richtig ehrlich kann ich mir das echt erst seit diesen paar Jahren eingestehen. Mhm. Und dann aber wirklich so rigoros, so diese Ehrlichkeit zu mir selbst, das war für mich die Erkenntnis, ich habe mich so krass verraten und so unfair zu mir gewesen und auch zu meinem Körper, was ich ja dann auch gesundheitlich gemerkt habe, wo ich mir dachte, das kann ich nicht mehr weitermachen, das funktioniert so nicht, ich will das nicht. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, naja, ich bin doch nicht blöd und das Thema interessiert mich auch. Und ich habe mich noch ein ganzes Jahr lang damit beschäftigt und da tagtäglich stundenlang noch mal mehr in dieses Wissen investiert, dass ich dann auch mir wirklich sicher sein kann, okay, jetzt weißt du, was du den Menschen verkaufst. Und insofern verkaufe ich das, ich mache damit Geld, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Und das Schöne ist aber für mich zu wissen, ich verkaufe das, was ich selbst lebe. Mhm. Und ich weiß quasi, wovon ich spreche und nicht dieses Licht und Liebe und Schönheit und wir werden das alle schaffen. Weiß ich nicht, das verkaufe ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir das alle schaffen werden.
Ja, aber trotzdem finde ich das eine sehr, sehr, sehr schöne Botschaft, die da drin steckt. Und für mich ist es immer so erleichternd zu sehen, wenn jemand arbeitet mit Human Design, wenn jemand unterrichtet sogar in Human Design, dass derjenige eben auch wirklich sich vorher das Wissen angeeignet hat und es vor allen Dingen auch integriert hat und lebt. Ja. Also es tut mir immer in der Seele weh, wenn ich diese 3-Wochen-Kurs-Leute sehe, die jetzt Experten sind und es weitergeben. Also ich war auch mal am Anfang, wie jeder von uns, das ist alles ganz richtig. Aber das so weiterzugeben, weil man noch nicht das Bewusstsein hat, das ist, glaube ich, eine ganz normale Geschichte, dass man am Anfang gar nicht checkt, wie groß das Ganze ist. Als ich die ersten paar Sachen gelernt hatte, dachte ich auch, ich kann jetzt Human Design, was reden die von 7 Jahren, was reden die von, ne? Ich kann das doch jetzt, ich weiß doch alles. Und dann zu sehen, ich weiß aber nur so wenig davon und über die Jahre kommt so viel dazu und auch jetzt, ich lerne ja jetzt immer noch Bereiche, wo ich sehe, okay, wenn du da eintauchst, bist du 5 Jahre beschäftigt mit dem Kram. Und so, also wie riesengroß dieses Feld ist, das ist ja super faszinierend. Und jetzt bei dir, wie du gerade gesagt hast, das Bewusstsein, ich habe genug, um es weitergeben zu können, aber ich weiß, da steckt noch viel mehr drin. Das finde ich halt einfach super wichtig und schön.
Auch dieses Bewusstwerden, was du auch gerade gesagt hast, weil verstehen kann man das ja alles. Man ist ja nicht blöd. Man hat gelernt, studiert, lesen kann man auch. Man ist nicht geistig behindert, dass man Infos schnell schalten und verarbeiten kann. Aber dieses auf der Bewusstseinsebene verstehen, so im Verstand, so ja, alles klar. Aber das wirklich zu verinnerlichen und wirklich zu wissen, wie fühlt es sich denn an, was ist das denn jetzt endlich? Das ist so die Quintessenz. Und ich bin ja immer wieder in irgendwelchen Weiterbildungen. Ich gucke mir nach wie vor irgendwelche Bilder, Videos von früher, Texte von früher, die ich schon 1000 Mal gesehen und gelesen habe. Oder auch meine eigenen Readings. Ich hatte schon viele Readings von Experten. Und jedes Mal, wenn ich reinhöre, denke ich mir, das habe ich davor nicht gehört. Oder erst jetzt weiß ich, wovon sie spricht. Und erst jetzt. Und manche Sachen sind, wo man sich denkt, ja, das sind doch alle Basics. Nein, man hört immer wieder rein, immer wieder fängt es bei Null an und immer wieder denkt man sich, ach so, ach jetzt. Und es geht immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und das ist das, wo ich dann staune, auch so rückblickend betrachtet, so von einem Jahr denke ich mir, was habe ich denn da Menschen verkauft? Das hätte doch noch viel tiefer sein müssen. Wo ich denke, das wird immer so sein, also dafür mache ich mich nicht fertig, aber so jedes Mal die Erkenntnis, so, oh, ich habe eigentlich gefühlt gar keine Ahnung.
Ja.
Ja. Und das ist aber das Gleiche, ich vergleiche das gerne zum Beispiel mit irgendeinem erfolgreichen Medizinstudenten, der vielleicht so das 1., 2. Semester schön abgeschlossen hat und sagt, ich kann das jetzt, ich gehe in die OP und ich operiere Menschen. Ich weiß nicht, würde man nicht zulassen und erst nach 5, 7 oder sogar 10 Jahren da unterschiedlichster Laufbahnen, ja, Medizin ist ja super kompliziert, was die Ausbildung betrifft, also die Ausbildung zum Arzt, Chirurg, keine Ahnung, das ist ja super schwer. Und erstmal ist man ja irgendwie jahrelang Assistenzarzt und dann muss man dies und das und jenes. Und da frage ich mich, wie kann das sein, dass wir mit unserer Seele, wenn wir so wollen, so fahrlässig umgehen, dass wir sagen, ja, los, 3 Wochen reicht ab. Und ich höre das auch oft von Mädels, die sagen, ja, uns hat man im Gegenteil gesagt, wir sollten schneller damit raus und schneller üben. Mhm. Würdest du eine OP an deiner Oma üben? Als Anfangsmedizinstudentin? Also keine Ahnung. Ich, ja, naja. Aber ich glaube, das kommt auch nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unwissenheit. Und aus, weil viele halt das so schnell nicht, das ist ja diese auch Instagram-Blase mit Spiritualität. Und ich glaube auch Spiritualität per se ist tiefst missverstanden, dieser Begriff.
Ja.
Verstehst du ihn denn? Jetzt muss ich da mal einhaken. Also was würdest du sagen, was ist für dich Spiritualität?
Das ist das Nicht-Leugnen von all dem, was passiert. Das ist das wirklich endgültige Annahme von all dem, was passiert, und möglichst bewertungsfrei. Das wird definitiv nie bewertungsfrei sein. Unser Verstand funktioniert nun mal so, dass er bewertet. Aber zum Beispiel diese Akzeptanz, kein Dulden, keine Rechtfertigung, aber die Akzeptanz davon, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist. Dass wir zum Beispiel jetzt Krieg haben und dass Menschen nun mal manchmal nicht einsichtig sind oder dass Menschen nun mal Hass verspüren. Auch das steht ja alles im Human Design. Auch das gehört alles dazu. Und all diese Schattenseiten, alles, was dazu, alles Doofe, was sich schlecht verkaufen lässt. Emotionen lassen sich schnell verkaufen. Ja, ich hatte ja auch Marketing in meinem Studium. So ist es nicht. So Emotionen, alles Schöne, Luftschlösser, Storytelling, irgendwelche an die schönen moralischen Werte appellieren. Das verkauft sich so schnell. Ist aber nicht mal das wahre Leben oder vielleicht ein kleines Stück der Kultur. Aber das ist nicht das Leben. Ja. Und schon spätestens, wenn wir uns eingestehen, dass unser schöner wirtschaftlicher Prozess und unsere Industrieländer basieren ja auch auf ganz viel Ertrag aus der Zeit der Kolonialisierung. Oder darauf, dass die Südostasien und Asien und so, dass die auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle krass ausgebeutet werden. Es gehört auch dazu und wir sind auch ein Teil davon. Und das zu leugnen, wäre aus meiner Sicht nicht spirituell. Wenn man versucht, sich davon, ja, ich räuchere mich jetzt weg von doofen Energien, so funktioniert das nicht. Und Spiritualität ist für mich tatsächlich, wenn man das alles akzeptiert und nimmt, wie es ist, und sich darüber im Klaren ist, dass das auch weder gut noch schlecht ist, es ist halt so. Und dann zu sich selbst zurückkehrt, okay, Strategie und Autorität, was mache ich jetzt damit, wenn das Leben so mit mir interagiert, wie das gerade tut? Und diese Licht- und Liebe-Geschichte, wie ihr das schon rausgehört habt, das sage ich auch regelmäßig in meinem Blog, das ist alles eine Verleugnung oder so Lichtnahrung oder alles, was es da für schwierige Praktiken gibt, von wegen, ja, unser Körper braucht doch Essen gar nicht. Ich weiß nicht, inwiefern ihr darüber Bescheid wisst. Es gibt die Lichtnahrung so als... Ja, aber du kannst dich nur dann realisieren, wenn du wenn deine Seele, wenn du so möchtest, in deinem Körper ist und in dieser Welt agiert. Irgendwann später wieder in Stratosphären irgendwo, wenn deine Seele sich vom Körper gelöst hat, dann ja, dann können wir über Licht und Liebe sprechen. Dann sind wir das wirklich. Aber hier und jetzt bestehen wir halt aus Pickeln, Kacke, Stinkefüßen und auch Hassgefühlen und irgendwo 1000 Millionen Konditionierungen aus der Gesellschaft, von den Sternen, von Mama und Papa. Und wie man das leugnen kann und meint, wegräuchern oder wegmeditieren zu müssen, das ist für mich ein Rätsel. Es ist keins, ich weiß warum. Der Verstand lässt sich gerne diese einfachen Wege leiten, aber das funktioniert nun mal nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und je eher wir das verstehen und je eher wir anfangen, unseren Körper, unsere biochemischen Prozesse zu akzeptieren, dass sie auch nun mal Depressionen erzeugen zum Beispiel, ja, oder irgendwelche anderen Krankheiten. Je eher wir das akzeptieren, umso eher finden wir den Weg, korrekt mit diesem materiellen Leben umzugehen, denke ich.
Und ich denke auch trotzdem, dass man in manchem ja eben auch immer das Gute sehen, also dass manches, was im ersten Moment eben nicht so schön ist wie eine Depression, ja eben trotzdem auch was Gutes hervorbringen kann wieder. Wenn du jetzt gerade von der Welle ausgehst, das ist vielleicht noch keine richtige Depression, aber es sind ja auf jeden Fall in der Welle unten, kann man ja wirklich schon sehr, sehr depressiv oder traurig oder melancholisch sein. Ja. Und genau an dem Punkt werden ja auch die besten Gedichte, Liebeslieder und was weiß ich nicht geschrieben. Das muss man ja auch sehen. Nur vom Happy Life kommen nicht alle Dinge zu uns. Und wir leben ja von der Vielfalt. Und ich weiß nicht, ob du das hast, Stefan und ich. Haben ja beide unser Tor 51. Also wir brauchen ja tatsächlich auch das, dass es manchmal rumst.
Ein bisschen rumst, ja. Vor allem, du sagst, man braucht das manchmal. Du brauchst es nicht, es kommt von allein.
Oder
es ist einfach da. Und du kannst nichts dagegen machen.
Ja.
Ja. Ja.
Was mich interessieren würde jetzt, oder finde ich spannend, jetzt gibt es ja etliche mittlerweile, die sich mit Human Design beschäftigen. Und die meisten, glaube ich, machen das auch relativ an der Oberfläche. Was wäre denn so aus deiner Erfahrung einfach jetzt aus den letzten Jahren, wenn jemand sagt, nee, ich möchte auch wirklich tief eintauchen ins Experiment, was würdest du dem mitgeben auf dem Weg? Wie kann er sich da gut drauf einlassen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist erstmal ein guter Einstieg, um da tiefer einzutauchen?
Vielleicht anders angefangen, ich poste ja in meinen Stories immer wieder irgendwelche Memes, die uns ja dann, dazu sind Memes oder Humor da, um uns so ein bisschen so, aha, ich habe es verstanden. Und dann bekomme ich oft Nachrichten von wegen, boah, bei mir ist es genauso, was mache ich jetzt damit oder was mache ich jetzt dagegen? Ja, nichts. Was willst du damit machen? Es ist da und das hat Gründe. Auch zum Thema Depression, es hat Gründe, warum das da ist. An welcher Stelle hat man die Ausfahrt verpasst und an welcher Stelle hat man sich so verraten, dass man sich so nach hinten gestellt und so, nein, ich empfinde das nicht, dass man dahin gekommen ist. Ja, und dieser Selbstverrat, das ist letztendlich diese große Geschichte. Und dann, was mache ich damit? Nichts, es ist einfach da. Beobachte und schaue, was mit dir passiert. Und wenn man zum Beispiel ein vernünftiges Reading bekommen hat, dann, das ist auch das, was ich immer wieder predige. Was machen wir jetzt damit? Nichts. Strategie und Autorität ist das Einzige, was du machen kannst. Schlaf vielleicht aufzuzählen. Es gibt nur drei Sachen, die man in Human Design aktiv umsetzen kann. Strategie und Autorität, quasi beobachten und folgen. Lernen natürlich, das ist definitiv nicht einfach, nicht sofort. Beobachten, die nicht selbst Themen, die so in einem passieren, weil man ja erzählt bekommen hat, so und so ist es eigentlich, aber bei dir scheint es ja anders zu laufen irgendwie. Ne? Ja, das stimmt, aber das hat mir schon immer nicht gefallen. Ja, jetzt haben wir es herausgefunden, beobachte beim nächsten Mal diese Muster. Und PHS, Ernährung, Umgebung. Also die korrekte Ernährung, dass man quasi sein Hormonsystem, je nachdem, was man zuführt, ja, es gibt ja diese Einstellungen bei den Fallen, je nachdem, wie man sich ernährt und wenn man sich korrekt ernährt, dann werden auch quasi korrekte, für den Körper korrekte Hormone gebildet. Das war's. Das sind die drei Sachen und Schlaf und eigene Aura. Das sind vier Sachen. Vier Sachen, die man letztendlich umsetzen kann. Ansonsten, man muss damit nichts machen. Es ist einfach nur, so bist du und das wird bei dir das unterdrückst du durch deine Konditionierung. So einfach ist es. In der Theorie. Schwierig wird es natürlich, wenn man davor 30, 40, 50 Jahre so gelebt hat und dann sich zu ändern und man meint, mit Theta Healing da irgendwelche negativen Glaubenssätze auflösen zu können, funktioniert halt auch nicht. Man kann sich gut mit diesen Praktiken helfen, möchte sie nicht schlecht reden. Aber es ist halt langfristig es funktioniert halt nicht. Und nur indem wir das wirklich bewusst angehen, beobachten, Eigenverantwortung wäre auch so ein schönes Wort. Ich bin zum Beispiel selbst gerade mit meinem offenen Emotionszentrum, konfliktscheu, freundlich sein, bin ich gerade auch in Therapie, weil da eine Menge, auch gerade in meinem privaten Leben, habe ich eine Menge Fragen so mit meinem Freund zusammen, mit definierten Emotionen, dass ich mich sehr oft nicht zum Ausdruck bringen kann, wenn mir etwas nicht gefällt. Obwohl ich das weiß, dass ich so bin. Das bedeutet, wir werden uns nie zu perfekten Menschen hinbewegen. Und das muss man und sollte man auch nicht ansteuern. Um auf Stefans Frage diesen riesigen Bogen zu schließen, zu kommen, was macht man damit? Nichts macht man damit. Beobachten, entdecken und im Leben, wenn irgendwelche Möglichkeiten kommen, je nachdem Generator, bla bla bla, Strategie und Autorität. Schlafen eigener Aura. Und ganz wichtig, Bildung. Sich belesen, sich erkundigen, sich für Dinge interessieren, hinterfragen, auch diesen Raum lassen, so von wegen, okay, wahrscheinlich irre ich mich oder ich täusche mich hier und da. Und das, dieses Muster ist von meiner Mama, die gesagt hat, so und so und nicht anders. Und dieser Muster ist von Papa, der mich so und so behandelt hat und nicht anders. Ist das denn wirklich so oder ist das eigentlich nur mein Muster? Und immer mit diesem gesunden Zweifel das Leben anzugehen und beobachten. Erst dann kann man etwas entdecken. Aber da gehört, das hört sich so einfach an, da gehört sehr viel Mut dazu. Mut zur Ehrlichkeit zu sich selbst. Das tut ja alles höllisch weh, in diese Nicht-Selbst-Themen hineinzuschauen. Ich weine auch dauernd in der Psychotherapie. Weil das halt weh tut. Weil das schwierig ist. Weil auch diese Idealisierung der Eltern, ja, klassische Psychologie. Deswegen, ja, nee, Papa und Mama, nein, die haben mich geliebt. Ja, und dann im Laufe des Gesprächs stellt sich raus, dass Papa und Mama keine Ahnung wo gewesen sind in Wirklichkeit. Und das tut weh und da will der Verstand halt nicht hinschauen. Aber wenn man möchte, findet man auch Wege und holt sich Unterstützung Und wenn man nicht möchte, findet man ganz viele Meditationen und Räucherstäbchen.
Jetzt möchte ich nochmal was aufgreifen, das hast du neulich so schön in einem, ich glaube ganz spontan hast du auf Instagram so ein, ich weiß immer nicht, heißt es Real oder Live oder wie auch immer gemacht, da hast du gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, dass wir eigentlich nie ganz rein sind, weil es ja die Transite gibt, die immer auf uns einwirken. Lass uns da nochmal so ein bisschen drüber sprechen, weil das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Vielleicht kannst du da ja nochmal so ein bisschen was zu sagen. Also A, vielleicht mal ganz kurz aus deiner Sicht, wie bedeutsam sind Transite vielleicht auch für jemanden, der noch gar nicht weiß, was es ist. Ganz kurz, was hat es damit auf sich? Und dann, ja, wieso wirken die immer auf uns ein? Wieso haben wir eigentlich nie den reinen Stefan, die reine Anna, die reine Martje?
Ja, na das ist, wenn man ganz einfach anfängt und so einen Larifari metaphorischen Vergleich zieht, es ist wie das Wetter draußen. Wenn sonnig ist, fühlen wir uns, oh, schön sonnig, gute Laune. Und wenn es verregnet ist und irgendwie windig oder stürmisch, dann denken wir, naja, irgendwie so richtig Bock habe ich heute auch nicht, na, wenn so ein bisschen trüb ist. Und das ist jetzt ein sehr plumper Vergleich, aber so, aber wirklich ernst funktionieren eben die Sterne, ja, oder die Planeten. Und abhängig von dieser Konstellation, und das nennt man Transite, je nachdem, welches Tor, wo was angeht, das behandeln wir ja in Mastermind auch so schön, wo welches Tor quasi angegangen ist und welche Informationen durch die Neutrinos wir auf die Welt bekommen, so fangen wir an, uns auch zu fühlen. Auch das ist mega individuell, weil abhängig von deinem eigentlichen, ursprünglichen Design geht ja bei dir auch unterschiedliche Sachen an. Da entsteht mal ein Kanal, was bei dir sonst nie da ist. Da wird es ergänzt. Dieses eine hängende, schlafende Tor wird dann plötzlich durch ein neues Tor ergänzt, sodass wir uns tatsächlich jeden Tag immer konditioniert, abhängig von dem Wetter quasi auf, aber nicht Wetter draußen, was wir mit dem Auge wahrnehmen, sondern das Wetter, das Informationswetter, das Energiewetter des Himmels oder der Welt, des Universums, was wir dann quasi mit dem Körper wahrnehmen. Ja, und heute sind wir besonders entschlossen und haben Bock und alles läuft und alles ist schön und die nächsten Tage sind wir zäh, irgendwie können uns nicht auskeksen, auch in unsere vielleicht stoßen auf Konflikte, wo man sich denkt, boah, heute sind ja alle mega anstrengend. So. Und das wirkt quasi auf uns ja jeden Tag, 24/7, immer. Das bedeutet, unser pures Design, was wir im Chart sehen, das ist fixiert. Das ist wichtig zu wissen, das ist immer da und darauf kann man sich verlassen. Abhängig, ob das Zentrum definiert ist oder nicht. Ja, auf definierte Zentren verlassen wir uns immer, das ist einfach. Aber Tore in schlafende Tore in offenen Zentren, mal so, mal so. Ja, mal sind sie da, mal schlafen sie halt und machen nichts. Deswegen verlassen wir uns auch nicht auf die offenen Zentren, aber auf die fixierten, weil da wissen wir, das bin wirklich ich. Und was man bei Transiten machen kann, oder generell, wir sind quasi nie komplett rein in unserem Design. Das wird niemals der Fall sein. Aber spannend wird es, wenn man das beobachtet und immer mal, ich mache das auch überhaupt nicht regelmäßig, immer mal in die Transite reinschaut, was ich auch in diesem Live erzählt habe, von wegen, wo ich mir dachte, ich bin die letzten paar Tage ein ganz anderer Mensch. Was geht ab? So kenne ich mich gar nicht. Dann gucke ich in die Transite rein, ja, das erklärt aber so viel einiges, ja. Und dass man da beobachtet, okay, was bleibt in mir stabil, wie empfinde ich mich immer und was wechselt, wo man sich denkt, das ist ja ungewohnt für mich. Und eigentlich ist aber nichts besser, also es gibt keinen Grund dafür, in Anführungszeichen. Sprich, es ist nichts Gutes und nichts Schlechtes passiert im Leben, alles läuft wie davor, aber diese innere Stimmung ist immer unterschiedlich. Und je mehr man darauf achtet, so wirklich immer so in diese Beobachtungsphase geht, ich mache das auch immer, wenn ich sage beobachten, dann gucke ich immer irgendwie weg, weil ich dann mir nichts mehr angucke, mich auf nichts mehr fokussiere, sondern so versuche, nach innen zu schauen. Das hört sich wieder so esoterisch an. Aber wie geht es mir? Was fühle ich gerade? In meinem Zimmer ist zum Beispiel gerade ein bisschen kühl und frisch. Und meine Hände sind auch ein bisschen kühl. Aber ich schwitze trotzdem ein bisschen, weil ich viel rede und aufgeregt bin. So. Das ist schon mal so der Anfang, wie man sich anfangen kann zu bestimmen. Wie fühle ich mich? Was empfinde ich gerade? Und gerade bin ich aufgekratzt und in meinem Redeflow. Und wir sitzen bestimmt noch bis heute Abend hier. Ja, aber wie, und ich weiß, dass das für mich normal ist. Das steht halt auch in meinem Design. Und Stefan wird schon wissen, was er sich heute angetan hat für diese nächsten 4 bis 5 Stunden, überspitzt gesagt, weil er auch mich von meinem Insta-Account kennt. Und das ist halt so. Und das sind Empfindungen, die ich quasi gerade in mir beobachte, was gerade stattfindet, dass ich das auch beschreiben kann. Was passiert hier gerade? Und gerade meine Konfliktscheu im offenen Emotionen, oh, hoffentlich ist es nicht zu viel, was ich sage, und hoffentlich sind sie am Ende total so, boah, das war voll toll, und nicht, boah, die hat ja gequatscht ohne Punkt und Komma. Offenes Herz, Selbstwert durch Bestätigung anderer erfahren. Ja, und das alles beobachte ich gerade in mir selbst, und das ist nicht schlimm, und das kann halt so oder so, und das ist egal, wie das dann ausgeht, aber die Beobachtung gerade ist erstmal die.
Mhm. Ja. Also manchmal sind das ja Dinge, die man dann, oder ich mache das auch so, und manchmal sind das ja Dinge, die dann auch echt wehtun. Manchmal könnte ich mich über mich selbst so kaputt lachen, wenn ich halt gerade sehe, was für Mechaniken da am Werk sind, gerade in Verbindung mit Transit oder mit jemand anderem, bei dem ich das Chart kenne, und dann denke, das ist so lustig, dass du schon wieder drauf reingefallen bist. Aber halt, ja, auch das schärft ja das Bewusstsein, auch das ist ja der Weg. Also ja, natürlich am Anfang habe ich viel weniger wahrgenommen, vor allen Dingen, weil ich auch den nicht definierten Solarplexus habe. Ich habe alle Emotionen für meine eigenen natürlich gehalten, wie das fast jeder tut, bevor er es weiß.
Total.
Aber dann, je länger man das eben hat und kennt und beobachtet, desto öfter, immer öfter wird es ja dann, dass man es merkt, halt, das ist gar nicht meins. Und das ist ja auch das Spannende an dem Weg, finde ich.
Definitiv, definitiv. Das mit Emotionen, das erlebe ich auch in letzter Zeit besonders viel und oft, wo ich mir denke, ja, allein bin ich einfach da und fühle gefühlt nichts außer Müdigkeit, so Projector-like. Und dann möchte ich Pfötchen und denke mir so, oh, geradeaus gucken, das genügt. Und dann mit meinem emotionsdefinierten Freund, mit seinem 55. Tor der Melancholie und seinen 1949 und seinen 37 und was er da, ich glaube 36 hat, also richtig schön stark definierter Emotionszentrum. Und dann denke ich mir, oh, sein Tief naht. Und das ist zum Beispiel auch spannend. Ich weiß nicht, Stefan, ich glaube, du hast dein definiertes Emotionszentrum. Nee, auch nicht. Nee, okay. Es ist aber bei definierten Emotionszentren so spannend. Für die ist diese Emotion, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das bestätigen, die definierten Emotionszentren, sie empfinden diese Welle, so diesen Tief der Welle, wie so ein dunkler Sumpf. Und sie sitzen da und es ist kalt und eklig und scheiße. Und die sitzen da. Aber das ist deren Sumpf und sie kennen das von sich schon. Sie fühlen sich da sicher, weil das deren Zeugs ist. Und für uns ist es ja schön, wenn es nicht da ist. Schön, wenn es positiv, wenn der Hoch der Welle ist. Ja, dann macht es uns Spaß. Dann sind wir die lautesten, die coolsten, die lustigsten überhaupt. Ja, und je weniger Tore, umso lustiger sind wir. Und dann aber zu Hause komplett still und dann aber dieser Tief der Welle. Oh, rette dich, wer kann. Für uns ist es nicht mehr der dunkle Sumpf, wo wir uns dazusetzen. Für uns ist es ja doppelt und dreifach gespiegelt, wie ein freier Fall in ein schwarzes Loch. Und diese Flucht vor diesem furchtbaren, und der Mensch hat nichts gesagt. Objektiv betrachtet passiert ja nichts. Der Mensch hat nichts gesagt, er hat einen nicht angeknatzt, er hat einem nichts Böses getan. Er sitzt einfach da und grübelt so vor sich hin, in sich selbst so. Schatzi, wie geht's dir? Möchtest du einen Tee? Habe ich was falsch gemacht? Nein, alles gut, mir geht es einfach nicht gut. Okay, und dann denkt man sich, na, ich habe bestimmt irgendwas falsch gesagt, vor 3 Jahren habe ich doch bestimmt irgendwas gebracht, wo er... Und das ist beeindruckend. Das dann sich jedes Mal festzustellen und in sich nicht mehr zu bekämpfen, weil man weiß, okay, das ist normal so. Mhm. Und diese Prozesse im Emotionszentrum finde ich zum Beispiel immer besonders, besonders auffallend auch. Ja. Und dann auch in den offenen Konflikt zu gehen, wo man sagt, nein, das gefällt mir so nicht, das möchte ich nicht mehr machen. Also das überlegen wir uns ja auch 5 und 10 Mal, bevor wir das machen.
Klar.
Ja. Ja.
Sehr schön. Cool. Gibt es noch irgendwas, liebe Anna, wo du sagst, das haben die jetzt vergessen zu fragen, die beiden Vögel, aber das möchte ich unbedingt noch loswerden?
Nö.
Okay. Alles gesagt.
Sehr schön, weil ansonsten wir verlinken auf jeden Fall auf deine Instagram-Seite und darüber gibt es ja auch einen Linktree oder wie das heißt, wo man gucken kann, was gerade bei dir oder mit dir möglich ist. Ich weiß zurzeit, da die Ausbildung ja läuft, hast du eine Warteliste für deine Readings, die heiß begehrt sind. Mal gucken, wenn das ausgestrahlt wird, da ist es vielleicht dann schon wieder anders. Schauen wir mal, werden wir auf jeden Fall verlinken. Mir war es ein großes Vergnügen. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Dank dir ganz doll.
Mir ist gerade was eingefallen, was ich noch dazu sagen wollen würde.
Na dann los.
Obwohl ich jetzt vor allem in letzter Zeit immer mehr unterstreiche, Leute, lasst uns das echte Leben angucken und nicht diese Luftschlösser, weil da funktioniert das nicht und wir kommen da nicht weiter. Es ist trotzdem nach wie vor dolle, dolle wichtig, auch liebevoll und geduldig daran zu gehen. Mhm. Dass man sich selbst nicht stresst, dass man nicht zwangsläufig unbedingt sich nur die Scheiße von einem anguckt, verzeiht mir die Ausdrucksweise, dass man aber trotzdem all das, was man in sich entdeckt, liebevoll und geduldig behandelt, weil alles, was in uns ist und alle unsere Schatten und alles, was da ist, es hat einen Grund, warum das da ist. Ja, und das ist auch wichtig, an der Stelle sich liebevoll auch mal zu umarmen und zu sagen, ja, kleiner Hase, ich weiß, du hast es zum tausendsten Mal irgendwie nicht nach Human Design gemacht, na und beim tausendersten Mal schaffen wir es vielleicht. Ja, dass man da auch halt wirklich sich selbst dieses Liebevolle, das haben die meisten von uns zu wenig von den Eltern und von der Gesellschaft geschenkt bekommen. Und wir sind jetzt alles erwachsene Mamas und Papas von uns selbst und können uns selbst das alles liebevoll und geduldig geben, was wir von der Gesellschaft immer dieses höher, schneller, weiter, los, mach, besser, hier, da, eben was wir halt nicht bekommen. Und erst wenn wir das bei uns selbst gelernt haben und machen, können wir das auch wundervoll nach außen bringen. Inklusive unserer Gaben, Talente und Potenziale.
Perfektes Schlusswort.
Ja. Ein bisschen länger geschalten.
Ja, das ist super.
Ja. Okay. Danke für die Einladung. Das war sehr, sehr schön.
Wir danken dir. Wir freuen uns schon auf das nächste Interview. Dann bestimmt auch mal mit dir. Wir werden bestimmt nochmal auf dich zurückkommen. Es gibt ja so viel zu besprechen beim Human Design. Ja. Es macht immer viel Spaß, also mir jedenfalls, mit Gleichgesinnten zu sprechen, die auch so mit Human Design sich beschäftigen. Cool. Vielen Dank. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lad gerne andere ein, das auch mal zu hören. Ich glaube, es ist auch für Menschen, die vom Human Design noch nie was gehört haben, einfach ganz spannend, über was wir hier gesprochen haben. Liebe Anna, liebe Martje, es war mir ein Vergnügen. Vielen lieben Dank. Und ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und
www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.